Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Leistungsgesteigertes Multi-Asset-Management. Wie sieht das aus? Mein Gesprächspartner ist Ulrich Urban, Head Multi-Asset Strategy and Research bei Berenberg. Er ist mir jetzt in Frankfurt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Urban. Ein Head of Multi-Asset Strategy and Research, das ist ja Ihr Titel. Das klingt so ein bisschen nach alle Anlageklassen, alle Strategien, maximale Flexibilität und Komplexität. Man könnte sagen nach dem König der Zehnkämpfer. Was halten Sie denn von dieser Metapher, die bisweilen gebraucht wird zur Beschreibung von Multi-Asset-Managern? Was trifft es und wo hinkt die vielleicht auch?
Ja, ich habe auf jeden Fall einen riesen Respekt vor Zehnkämpfern und deswegen schmeichelt auch der Vergleich in gewisser Maßen. Was auf jeden Fall passend ist, ist, dass meine Aufgabe sehr vielfältig ist. Also ich analysiere oder wir als Team alle möglichen Anlageklassen. Das fängt an bei Aktien über Anleihen, Rohstoffe, Währung, Volatilität und natürlich auch über alle möglichen Regionen hinweg. Dazu analysieren wir auch noch Sentiment und Positionierungsdaten. Das ist sogar ein Steckenpferd von mir. Wir beobachten ganz genau, wie regelbasierte Anleger am Markt agieren, weil man die relativ gut prognostizieren kann. Frei nach dem Motto, ist das Momentum, das Preismomentum positiv, die Volatilität niedrig, wird Risiko tendenziell aufgebaut, wird in Aktien investiert, ist das Momentum hingegen negativ, die Volatilität am Steigen, wird eher Risiko abgebaut. Schaut man hingegen rein auf Bewertungskennzahlen, dann kann es sein, dass man jahrelang falsch liegt, weil eben Anlageklassen über lange Zeitperioden günstig oder teuer bleiben können. Deswegen Bewertung ist schon wichtig auf jeden Fall, aber ich würde die eben nicht isoliert betrachten. Wieso hinkt der Vergleich in meinen Augen? Weil Zehnkämpfer natürlich Einzelkämpfer sind. Und wir als Berenberg, wir haben einen ganz klaren Teamansatz. Das wäre auch viel zu viel für eine Person, die ganzen Aufgaben. Deswegen kann ich mich da sehr auf meine Kollegen verlassen, die auch sehr visiert sind. Und nicht nur innerhalb von Multi-Asset, wir reden natürlich hier auch sehr stark mit anderen Abteilungen, insbesondere auch mit den Aktienkollegen oder mit unserem Volkswirt und tauschen uns auch extern mit Brokern aus. Das macht natürlich viel Freude, weil es auch ein Schlaraffenland ist, was Ideen anbelangt. Also ich war selber bei einer ein Jahrzehnt lang bei einer Stratege, habe institutionelle Kunden beraten, bin dann mit Ideen auf die zugegangen und jetzt kriege ich praktisch all die Ideen frei Haus geliefert, eben über verschiedene Broker oder auch andere Portfolio-Manager. Das macht natürlich sehr viel Spaß. Wofür steht Strategy and Research genau der Name? Das ist eine wirklich gute Frage. Das versuche ich auch manchmal meine 6-jährigen Sohn und meiner 3-jährigen Tochter zu erklären. Also was man sagen kann, wir werden oft als Maschinenraum innerhalb von Multi-Asset beschrieben. Wieso? Weil wir primär Ideen generieren, taktischer und strategischer Natur. Eine taktische Idee, um ein Beispiel zu geben, war es zum Beispiel, dass wir im 4. Quartal auf britische Aktien einfach gesetzt haben, weil die sehr ausgebombt waren, die Positionierung sehr niedrig war und es dann eben auch den positiven Trigger gab, dass es einen Brexit-Deal gab und auch im Dezember einfach absehbar, dass die Briten dann doch etwas schneller impfen werden, als das woanders in Deutschland und auch in Europa der Fall sein wird. Das heißt, die Ideengenerierung steht im Vordergrund, aber auch die Begleitung des Investmentprozesses der Vermögensverwaltung. Und dazu gehört zum Beispiel die Durchführung des monatlichen Investmentkomitees und auch die Vorbereitung. Und wir haben ja auch ein wöchentliches Asset-Allokationskomitee, wo dann eben auch die Entscheidungen getroffen werden, die Allokationsentscheidungen. Und da bin ich ein stimmberechtigtes Mitglied und bringe mich da auch sehr aktiv ein. Das macht also den Namen Strategy aus, aber der Teamname heißt ja Strategy and Research. Research steht dann für die Kapitalmarktpublikation, die mir als ehemaliger Researcher auch sehr stark am Herzen liegt. Sprich, wir verfassen hier Marktkommentare, wir beantworten Presseanfragen, wir bereiten ein morgendliches Briefing für die Kollegen vor. Das ist also sehr ein umfassender Ansatz, hat aber natürlich auch den Vorteil, dass wir als eine Stimme im Markt und auch bei den Kunden wahrgenommen werden und dann auch die Portfolio-Performance über alle Mandate konsistent ist.
Das heißt, das Zehnkämpfer-Beispiel hinkt in der Tat etwas, denn der Zehnkämpfer ist ja in allem ganz gut, aber beispielsweise in jeder Disziplin wie dem Speerwerfen oder so könnte er von einem darauf spezialisierten Experten als Sportler übertrumpft werden, aber sie können auf die kompletten Kompetenzen ihres Unternehmens zurückgreifen, um sich dann für die jeweilige Disziplin den jeweiligen Fachmann heranzuziehen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Genau, also wir haben ja sehr versierte Aktienkollegen, aber auch Anleihenkollegen. Wir haben einen sehr guten Volkswirt und auch hier in meinem Team einen der Rohstoffe covert. Von daher kann man sich zum Glück sehr stark auf die Kollegen verlassen, sonst wäre das auch gar nicht möglich.
Wenn über Multi-Asset-Fonds gesprochen wird, dann sind ja häufig andere Begrifflichkeiten synonym gebraucht. Und wenn wir jetzt mal auf die Produkte schauen, die Sie in Ihrem Hause mitverwalten und mit begleiten, welche der Begriffe würden Sie dann da erkennen mit einer Schnittmenge und würden Sie die gelten lassen? Ich nenne Ihnen mal ein paar und Sie sagen, inwieweit das zutreffend oder nicht zutreffend ist. Bei vermögensverwaltenden Fonds wird häufig von Mischfonds gesprochen. Was ist für Sie Mischfonds? Sind das alles Mischfonds? Oder gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, nein, da ist der Begriff Mischfonds nicht richtig für?
Ja, unter Mischfonds verstehe ich jetzt persönlich eher eine statische Mischung von Anlageklassen, meistens Aktien und Anleihen. Das Ziel bei den Mischfonds ist dann einfach von einer gewissen Diversifikation zu profitieren. Aber ein Mehrertrag wird da häufig nicht durch eine aktive Steuerung der Allokation generiert, sodass ich das eigentlich zu kurz gegriffen finde.
Dann gibt es den Begriff der Multi-Asset-Fonds. Das ist der wahrscheinlich derzeit mitgängigste für das. Trifft der das zu? Da haben Sie auch welche, wo Sie sagen, ja, alternative Investmentstrategien sind auch Mischfonds. Also die Dinge, für die ich zuständig bin, sind nicht automatisch alle Multi-Asset-Fonds.
Also bei uns im Bereich Multi-Asset verwalten wir in der Tat 4 Multi-Asset-Fonds. 3 davon könnte man wahrscheinlich sogar vermögensverwaltend nennen, weil die einfach angelehnt sind an Vermögensverwaltungsstrategien. Sind dann ein defensiver Multi-Asset-Fonds, ein Stiftungsfonds, ein balancierter Multi-Asset-Fonds. Und dann gibt es noch einen 4. Fonds, der sehr flexibel ist, sogar äußerst flexibel ist, der auf den schönen Namen Berenberg Variato hört, angelehnt an Variato Delectat, Abwechslung erfreut. Und für diesen Fonds bin ich also dann zuständig, gemeinsam mit Bernd Meyer. Wir managen den Fonds gemeinsam. Und der hat keine Benchmark, hat keine Quotensteuerung. Der hat also alle möglichen Freiheitsgrade. Da stehen die Einzelideen im Vordergrund und das Risikomanagement erfolgt nachgelagert. Da gibt es eine Zielrendite von 4% per annum über 5 Jahre. Das ist also ein sehr ein Multi-Asset-Fonds mit äußerst hohen Freiheitsgrade. Und das war auch in der Tat ein Grund, wieso ich damals zu Berenberg auch gewechselt habe 2017, dass ich immer auch einen Fonds managen wollte, der möglichst flexibel ist und wenig Restriktionen hat. Von daher Multi-Asset-Fonds, verwalten wir definitiv bei Berenberg.
Vermögensverwaltende Fonds, den Begriff habe ich eben gebraucht, Sie auch schon, scheint es eine Schnittmenge zu geben. Was ist mit dem Begriff Multi-Strategie-Fonds? Es gibt Häuser, die ganz bewusst von ihren Multi-Asset-Fonds nicht als Multi-Asset, sondern Multi-Strategie-Fonds sprechen.
Ja, aber also im Multi-Asset-Bereich nicht. Und ich selber würde es eben so definieren, dass Multi-Strategie-Fonds über mehrere Anlagestrategien allokieren, meist sogar über verschiedene Anlageklassen. Aber das ist eben oft dann sehr systematisch und die Diversifikation erfolgt dann praktisch über die Investmentstrategien hinweg. Also frei nach dem Motto, die funktionieren alle ein bisschen und wenn ich die mische, dann passt das schon irgendwie. Aber als diskretionärer Asset Manager mit einer sehr starken Kapitalmarktmeinung will ich ja gerade diese Kapitalmarktmeinung 1:1 in dem Portfolio umgesetzt wissen und nicht dann durch irgendwelche Strategiekorrelationen dann in dem Markt nicht unterwegs sein. Von daher verfolgen wir den Ansatz hier nicht im Multi-Asset-Bereich.
Ein letzter Begriff, der vielleicht bisweilen synonym gebraucht wird, von vielen aber eher im Bereich der Hedgefonds-Welt gesehen wird, ist das Thema Global Makrofonds. Aber die soll es ja auch Long-Only geben.
Ja, dem Begriff kann ich schon eher was abgewinnen, da natürlich viele Aspekte von Global Makro-Strategien auch bei uns Einklang in der taktischen und strategischen Asset-Allokation finden, gerade auch, weil wir auch ökonomische Daten natürlich beobachten, auch gewisse Muster am Markt und auch Positionierungssentiment. starten. Aber der große Unterschied ist, glaube ich, dass viele globale Makrofonds natürlich sehr stark auf Futures setzen und ETS. Und wir bei Berenberg, wir profitieren ja auch extrem von der starken Einzeltitelallokation. Und die Einzeltitel, die spielen ja bei Global Makrofonds eher eine untergeordnete Rolle. Bei uns ist das einer der Alpha-Quellen, dass wir eben gerade auch auf der Aktienseite eine sehr starke Einzeltitelselektion leisten können.
Jetzt hat sich, das wird wahrscheinlich jeder zugeben, haben sich die Rahmenbedingungen für Multi-Asset-Management in den letzten Jahren verändert. Wir haben Zinsschwund gesehen, bis hin zu negativen Zinsen, veränderte Volatilitäten, Korrelationen. Was folgt daraus für einen Asset-Manager? Wie hat sich Ihr Geschäft verändert?
Ja, also man schläft auf jeden Fall kürzer. Also das Management ist wesentlich anspruchsvoller geworden, würde ich sagen, weil einfach das Umfeld komplexer geworden ist. Ich meine, mittlerweile sind Zentralbanken sehr entscheidend, auch für die Kapitalmärkte. Neu hinzugekommen sind jetzt die Retail-Investoren, gerade im vierten Quartal des letzten Jahres. Und das geht ja jetzt im ersten Quartal weiter, sodass man jetzt auch immer mehr praktisch beobachten müssen, was machen die Optionsmärkte, was passiert an den Retail-Märkten. Also insgesamt ist es definitiv komplexer geworden und dazu trägt natürlich auch bei, dass es nicht mehr den perfekten Hedge gibt, das sogenannte Free Lunch mit einer positiven Carry, nämlich sichere Staatsanleihen mit einer sehr langen Duration und dann nach Möglichkeit noch einen hohen Zins. Das ist ja leider nicht mehr gegeben. Die letzten 40, 50 Jahre, wenn man sich das anschaut, gerade in den USA und da sich ein 60-40-Portfolio betrachtet, also 60% Aktien, 40% Anleihen, dann haben diese Fonds 10% per annum erzielt. Für die nächsten 10 Jahre kann man da wahrscheinlich eher mal von 3-4% ausgehen, gegeben, dass die Aktien momentan nicht besonders günstig sind und gegeben, dass US-Staatsanleihen momentan bei 1,7% Rendite rentieren. Und Sie haben ja auch gerade angesprochen, die Korrelation gerade zwischen US-Aktien und Treasuries, die hat ja jüngst erst ins Positive wieder gedreht, ähnlich wie in den 70er und 80er Jahren. Und was die ganze Sache auch nochmal schwieriger macht, ist eben dieser zunehmende Gleichlauf in Stressphasen. Das haben wir ja gerade wieder erst im März 2020 gesehen, wo dann nicht nur Aktien, Unternehmenshochzinsanleihen gefallen sind, sondern teilweise zeitgleich auch noch Gold und Staatsanleihen an denselben Tagen, sodass dann praktisch der einzige Schutz nur Kasse war, wenn man long only unterwegs ist. Ja, zumal auch das prozyklische Verhalten der Finanzmarktakteure immer weiter zugenommen hat. Wir haben bei den Banken immer weniger Eigenhandel, wir haben mehr passive Flows, wir haben weniger Value-Akteure am Markt, mehr systematische Strategien. All das führt einfach dazu, dass es mehr extreme Ereignisse am Markt gibt. Und die beobachten wir auch regelmäßig. Und nur um auch mal ein Beispiel zu nennen, 2020 gab es über alle Anlageklassen hinweg nahezu dreimal so viele abrupte, scharfe Marktbewegungen wie im Jahr der Finanzmarktkrise 2008. Also es gibt sowohl nach oben als auch nach unten sehr viele mehr Extrembewegungen, als es eben in der Vergangenheit der Fall war. Sodass dann einfach Risikomanagement nochmal wichtiger geworden ist.
Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückdenken, sagen wir mal so 5-6 Jahre und vergleichen dann das damalige Multi-Asset-Management und das heutige. Versuchen wir mal verschiedene Punkte abzuchecken, was sich geändert haben könnte. Es gibt welche, die sagen, es geht nicht mehr long only in einem Multi-Asset-Fonds. Die Bedeutung von Derivaten nimmt zu. Würden Sie sich dem anschließen?
Ja, zumindest in den Produkten, wo es erlaubt ist, da definitiv, also wenn ich mal jetzt auf meinen eigenen Fonds ansprechen kann, da werden Derivate sehr rege eingesetzt. Da haben wir eigentlich drei Säulen des Risikomanagements. Zum einen natürlich die Portfoliokonstruktion, dass die Anlagen nach Möglichkeit wenig miteinander korreliert sind. Aber dann haben wir auch ein Future-Overlay, einfach wenn die Märkte stark fallen, dass da automatisch Aktienquote rausgenommen wird. Sodass dann auch in unserer Historie die Aktienquote sich wirklich zwischen 0% und 60% bewegt hat. Und was natürlich jetzt die letzten Monate und Jahre hinzugekommen sind opportunistische Hedges, dass man einfach auch am Optionsmarkt oder über Futures dann sich taktisch praktisch Hedges einkauft, dann wenn die besonders günstig sind oder wenn es Opportunitäten gibt. Also ich glaube, das gehört zum modernen Risikomanagement eben da, wo es möglich ist, einfach dazu. Und ja, das hat man jetzt auch in der Krise letztes Jahr gesehen. Es hilft einem natürlich dann auch extrem, wenn man dann solche Derivate einsetzen kann.
Es gibt Multi-Asset-Manager, die sagen, die Bedeutung von Market-Timing hat zugenommen. Inwieweit würden Sie das für sich und Ihre Strategien, die Sie verfolgen, gelten lassen? Dass man versucht, Branchen- und Sektorrotationen besser zu treffen, dass man bei Überhitzungen der Märkte zwischendurch mal mehr sichert. Sie haben ja eben selber gesagt, Sie brauchen mehr Zeit dafür. Ist das Timing etwas, wo man sagt, da geht Zeit rein?
Ja, also ich glaube, es ist natürlich immer schwer, den Markt zu timen, aber wir haben ja auch in mehreren Publikationen das Marktumfeld analysiert und Fakt ist, es gibt eine Dominanztrend verstärkender Akteure am Markt, bedingt eben durch die Systematiker. Es gibt immer mehr Voltargeting, Risk Parity, CTA-Strategien, die einfach die Trends nach oben und unten praktisch noch verstärken. Aber dann ist es natürlich auch so, dass auf der Multi-Asset-Seite die Investoren immer mehr Risiken eingehen, weil sie eben die Anleihenseite substituieren von Staatsanleihen Richtung Hochzinsanleihen, Wandelanleihen, die dann auch nochmal praktisch Aktienrisiken fahren, sodass dann im Ergebnis es einfach mehrere vermehrt Übertreibungen am Markt gibt in beide Richtungen. Und entsprechend spricht es meiner Meinung nach dafür, dass man doch taktischer und opportunistischer auch mal gegen Marktkonsensus agieren sollte. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man dann auch sich eine Kasse ab und zu vorhält, um dann eben diese Opportunitäten auch wirklich auszunutzen. Aber ja, wie gesagt, das geht dann eben nur bei den Strategien, bei denen das erlaubt sind und das da dann natürlich vor allem bei flexiblen, benchmarkfreien Fonds. Da kann man das natürlich am ehesten umsetzen.
Mancher Ihrer Kollegen sucht sein Glück auf der Suche nach Illiquiditätsprämien und alternativen Assetklassen. Sagen wir mal als Beispiel Gold, sagen wir Private Equity, sagen wir Finanzinstrumente wie Mikrokredite. Es geht um Zinsersatz. Welcher Instrumente bedienen Sie sich und haben Sie das immer schon gemacht oder sind das Dinge, die jetzt erst stärker in den Vordergrund treten, seitdem Ihnen die Coupons wegschmilzen?
Nee, also für uns gehören einfach Rohstoffe, sind eine Assetklasse für sich und da haben wir auch ein gewisses Faible dafür, da setzen wir stark drauf. Wir haben eine gewisse Goldquote, aber wir sind auch in den breiten Rohstoffen investiert, um da vielleicht auch mal einfach ein handfestes Beispiel zu geben. Letztes Jahr im Mai ist dann die Gold-Silber-Ratio auf über 120 gesprungen oder ich glaube im April war es der Fall, sodass das einfach Silber äußerst attraktiv war, auch gegeben, dass da die Positionierung sehr ausgebombt war, das Sentiment sich da langsam verbessert hat, sodass wir da auch dann einfach auch auf Silber gesetzt haben, den Trade dann bis August durchgezogen haben, war dann auch zum Glück recht erfolgreich und dann haben wir dann auf ein breites Rohstoff-EDC gedreht, was wir auch noch bis heute halten. Das heißt, diese alternativen Anlagenklassen, da setzen wir vor allem auf Rohstoffe, weil wir innerhalb der VV vor allem auf liquide Anlageklassen setzen, aber die Bärenberg-Kunden selber bekommen natürlich neben ihren VV-Mandaten, wenn sie möchten, auch Private Equity oder Private Debt-Strukturen. Das wird auch bei Bärenberg auf jeden Fall angeboten, aber das kommt dann nicht in unsere Multi-Asset-Fonds rein. Mikrokredite schon, vor allem eben in nachhaltigen Strategien, aber Private Equity und Debt eben nicht in unseren liquiden Fonds.
Etwas, was Fondsmanager häufig nicht gerne zugeben, aber vom einen oder anderen, wenn die Mikrofone aus sind, bestätigt wird, ist, dass man mehr Risiko innerhalb von Assetklassen nimmt, als man das früher gemacht hat, speziell mit Blick auf die Bonds. Ist das etwas, wo Sie, wenn Sie es nicht für sich selbst attestieren, anderen das bescheinigen würden, dass das passiert ist, dass man mit Blick auf die Emittenten auch schon mal die schlechtere Bonität nimmt, dass man auf der Suche nach den letzten Zinscoupons wirklich den Markt auswringt und Papiere anfasst, die man vielleicht vor 5 Jahren so nicht genommen hätte?
Ja, also bei uns wird es insofern gespielt, als dass wir sehr stark auf Sonderthemen einfach setzen. Also kann ich Ihnen vielleicht auch ein Beispiel nehmen, nordische Hochzinsanleihen. Wieso? Das ist ein Nischenmarktsegment. Es gibt keine Ratings auf diese Anleihen, aber dafür haben sie eben dann auch einen höheren Coupon. Und was wir da auch bei so Sonderthemen, bei Nischensegmenten natürlich mögen, dass sie nicht so stark von den Schwankungen des globalen Anlegersentiments abhängen und auch nicht so von den globalen Fondsflüssen abhängen. Wieso? Da gibt es keine ETS drauf, da gibt es eher heimische Investoren. Entsprechend ist bei diesen Anlagen in der Regel auch die Volatilität niedrig. Das heißt, So Themen mischen wir gerne in unseren Multi-Asset-Portfolien bei. Ein großes Thema, in das wir schon seit 2018 auch investiert sind, sind chinesische Anleihen. Die haben noch eine Rendite von 4-5%. Die Währung ist sehr stabil. Ich glaube, der chinesische Yuan ist einer der wenigen Währungen, die über die letzten 10 Jahre sogar gegenüber dem Dollar aufgewertet hat. Plus man profitiert noch von diesen passiven Flows, weil sich ja China immer weiter öffnet, sodass wir eben im Anleihensegment dann gewisse Nischensegmente spielen und da auch investiert sind.
Sie haben eben gesagt, für sich sehen Sie den Begriff der Multistrategiefonds so nicht. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, auch bei Ihnen deutlich geworden, so klassisches Multi-Asset-Long-Only im Sinne von, ich habe hier ein Aktienportfolio und ein Rentenportfolio. Dazwischen verschiebe ich meine Allokationsgewichte mal, aber ich bin da immer long. So hört es sich bei Ihnen auch nicht an. Wenn dann andere hier von Multistrategien sprechen, was sind Strategien, wo Sie sagen, die, selbst wenn wir sie nicht verfolgen, können sinnvoll sein, um Multi-Asset Richtung Multistrategie zu entwickeln?
Ja, also es ist wahrscheinlich eine gute Frage und auch eine Frage der Definition. Wenn Sie damit Fonds meinen, die auch verschiedene Risikoprämien wie Value, Momentum, Size ansprechen, dann bin ich nicht so sehr ein Fan davon. Das hat ja auch gerade wieder 2020 gezeigt, dass viele Prämien dann doch in der Krise sehr stark miteinander korreliert sind und auch illiquide sind. Dann ist dann oft auch das Problem, dass diese Prämien dann über OTC-Konstrukte dann praktisch allokiert werden, die dann sehr illiquide sind und man da auch in der Krise gar nicht rauskommt. Wovon ich ein Fan bin, ist allerdings von so einer Art Core-Satellite-Ansatz, also dass man dann in langfristig sehr gute Ideen investiert. Wir bei Berenberg investieren ja zum Beispiel beispielsweise in Qualitätsunternehmen mit einem starken und nachhaltigen Wachstum, die dann einfach langfristig von Megatrends und strukturellen Veränderungen profitieren. Und die sollte man dann meiner Meinung nach praktisch bereichern mit taktischen Ideen, eben da, wo sich Opportunitäten am Markt ergeben. Und so, dass man eben dann auch unterschiedliche Quellen der Alpha-Generierung hat. Zum einen Bottom-up, die Aktien-Anleihenselektion, aber dann noch die taktische Asset-Allokation, sprich, dass man dann Aktienquote hoch, runter fährt oder auch innerhalb von Aktien bestimmten Styles oder Regionen spielt. Aber das ist dann eben ein integrierter Ansatz und nicht, ich interpretiere immer Multistrategien so, dass sie häufig einfach parallel laufen und so ein bisschen die Wechselwirkung ignorieren. Aber ja, was ich persönlich mag, sind eben diese Core-Satellite-Ansätze. Wenn man die als Multi-Strategy-Force bezeichnen möchte, dann habe ich dafür auch ein gewisses Faible für.
Die Mischfonds im Sinne der Multi-Asset-Fonds waren in den vergangenen 5, ja, vielleicht sogar fast 10 Jahren die großen Blockbuster der Fondsindustrie. Hat man sich die Absatzstatistiken angeschaut, dann waren die Multi-Asset-Fonds das, was am meisten verkauft worden ist, im Publikumsfondsbereich, muss man dazu sagen, nicht im Spezialfondsbereich, aber im Publikumsfondsbereich. Das wandelt sich aber zuletzt Richtung Themenfonds. Da sind reinrassige Aktienfonds die großen Renner. Und frage mal, dieses Hype von thematischen Ansätzen und Themenfonds, wie kommentieren Sie das? Und ich frage Sie das auch vor dem Hintergrund, dass ich neulich einen Multi-Asset-Kollegen von Ihnen hatte, der auch sagte, sein Mischfonds würde eben auch unter thematischen Gesichtspunkten oder multithematischen Gesichtspunkten gemanagt. Inwieweit ist das etwas, wo Sie sagen, davon grenzen wir uns ab oder schließen Sie sich dem an?
Also was man sagen kann, ist, dass Themenfonds definitiv in Mode sind. Ob die jetzt eine Konkurrenz zu Mischfonds sind, das würde ich bezweifeln, weil das natürlich reine Aktieninvestments sind. Die haben ein ganz anderes Risikoprofil, eine viel höhere Volatilität, keine Quotensteuerung. Aber Themen als Teil eines Multi-Asset-Portfolios, das kann durchaus sinnvoll sein. Und beim Berenberg Variator haben wir 30% investieren wir in Themeninvestments. Also die werden dann über Einzelaktien, über ETS oder über Fonds abgebildet. Aber man muss natürlich sehr stark da differenzieren. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter und erinnere mich auch stark noch an 2008, wo dann Solarfonds in Mode gekommen sind. Firmen wie Qcell, SolarWorld und viele der deutschen Solarhersteller gibt es mittlerweile nicht mehr. So dass man bei den Themen wirklich darauf achten sollte, ob sie langfristiger Natur sind oder einfach nur aus dem Prinzip Hoffnung bestehen. Und man muss sich natürlich auch anschauen, wie man, was man sich bei diesen Themen Portfolien wirklich an Assets ins Portfolio holt, weil viele Themen sind auch miteinander sehr stark korreliert. Also um auch mal ein Beispiel zu geben, Robotics, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, da können theoretisch überall Apple als Aktie drin sein. Also man holt sich damit theoretisch auch ein Klumpenrisiko rein und man muss natürlich auch hinschauen, was das Underlying ist bei diesen Themen ETS und Fonds. Und gerade bei den ETS spielt natürlich auch Bewertung und Volatilität eine große Rolle. Beim ETF wird ja oft ein Narrativ verkauft. Also das und das Thema ist langfristig interessant. Deswegen fließen da Summen rein. Aber diese großen Zuflüsse, die dann auch, letztes Jahr haben ja viele Themenfonds auch sehr gut performt, die führen dann dazu, dass es eine Feedback-Schleife gibt, dass einfach es eine gute Performance gibt, dann gibt es Fundflows, Inflows und dann wird natürlich die Performance noch besser, gerade weil die Themenfonds und die ETFs in den Pure Plays investieren, also in Aktien, die 50-100% des Umsatzes in einem Themenfeld generieren und es sind dann per Definition häufig einfach Micro- oder Small-Caps, die dann natürlich sehr illiquide sind. Und das hat dann natürlich Vorteile, wenn Zuflüsse gibt, massive, dann werden diese Aktien nach oben katapultiert, hat aber Nachteil, wenn die Flows mal drehen, wie beispielsweise dieses Jahr Clean Energy. Das ist ja letztes Jahr massiv gelaufen, auch Anfang des Jahres. Aber wenn es dann mal zu einer abrupten Umkehr der Flows kommt, dann ist natürlich dann die Volatilität entsprechend hoch, weil einfach der inkrementelle Käufer fehlt. Ich meine, da gibt es teilweise Aktien drin, die haben meinetwegen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1.000. Ja? Und nur weil dann die Aktie um 10% fällt, werden dann nicht die diskretionären Asset-Manager sagen, ich halte die Hand auf, ich kaufe jetzt die Aktie, sodass da eben auch gewisse Gap-Risiken einfach nach unten bestehen, wenn diese Themen zu heiß gelaufen sind. Dann haben aktive Themenfonds natürlich ein bisschen den Vorteil, dass sie die Zuflüsse noch einigermaßen steuern können, indem sie kurzfristig vielleicht eine höhere Kassenquote halten oder diese Titel nachkaufen, die vielleicht noch günstig sind. Beim Thema ETS ist ja per Definition so, dass besonders die Titel stark gekauft werden, die besonders stark gelaufen sind und entsprechend natürlich auch teuer sind. Von daher muss man da wirklich genau hinschauen, was man sich kauft. Aber das soll jetzt auch nicht zu negativ klingen. Ich bin großer Fan auch von Themeninvestments und finde auch langfristig interessante Themen sind gerade die alternde Bevölkerung und die Digitalisierung. Man muss sich nur eben der genauen Konstruktion dieser Themenfonds und ETFs bewusst sein, dass sie eben mitunter illiquide sind, eine Volatilität auch aufweisen und dass sie auch teilweise hoch miteinander korreliert sind.
Sie haben es angesprochen, die meisten Themenfonds sind reinrassige Aktienfonds. Wenn man sich das anschaut, dass die so stark nachgefragt werden, kann man an diesem Risikoappetit feststellen, dass immer mehr Anleger für sich erkennen, Aktien ist der einzige Renditetreiber in der Wahrnehmung. Ist es vielleicht sogar so, dass Sie sagen, damit die Mischfonds sich wieder richtig in Erinnerung rufen können, brauchen wir mal eine längere Base?
Also was man festhalten kann, ist, dass die Risikobereitschaft der Anleger auf jeden Fall gestiegen ist. Und das ist ja auch gut so angesichts des Niedrigzinsumfeldes. Das betrifft ja nicht nur die Instikunden, die Versicherung, Pensionskassen, die eine gewisse Mindestrendite 3-5% erzielen müssen und das eben nicht mal auf der Anleihenseite schaffen, sondern auch gerade die Retail-Investoren. In Deutschland habe ich jetzt solche Studie gelesen, gibt es mittlerweile 12,4 Millionen Menschen, die immerhin in Aktien investieren. Das sind 28% mehr als im Vorjahr, einfach auch bedingt dadurch, dass es immer mehr Online-Broker gibt, mit denen man dann sehr günstig und transparent Aktien handeln kann. Und was ich natürlich auch sehr schön finde, und da spielt auch Ihr Podcast rein, dass sich eben die Menschen und gerade auch die Privatanleger immer weiter fortbilden können mittels Podcasts oder auch YouTube-Videos, kann man da teilweise richtig tiefgründige Kapitalmarktwissen sich erarbeiten. Und ich selber nutze das auch super gerne. Von daher sehe ich das sehr vorteilhaft. Aber man kann natürlich schon festhalten, dass es jetzt auch mehr Zuflüsse bei Aktien gibt. Das ist gut so, aber auch innerhalb von Multi-Asset geht natürlich der Trend meines Erachtens auch weg von den ganz defensiven Strategien. Bei Stiftungen beispielsweise war es vor ein paar Jahren noch gang und gäbe, dass da eine neutrale Aktienquote eher mal 10-20% war. Mittlerweile, wenn ich es recht im Kopf habe, dann geht da eher der Trend hin, dass eine neutrale Aktienquote mal bei 30% und mehr vielleicht angesiedelt ist. Das heißt, auch die Mighty Asset Force, die werden risikoaffiner. Und deswegen glaube ich, dass insbesondere Mischfonds oder Multi-Asset-Fonds, die eben besonders flexibel sind, die nicht so starr sind, die nicht praktisch Mischfonds sind mit 50% Aktien und Anleihen, sondern die auch mal aktive Asset-Allokationsentscheidungen treffen, mit der Quote arbeiten, dass die immer noch Zuflüsse sehen werden, gerade auch in Deutschland. Die deutschen Kunden sind ja sehr risikobewusst. Und da weisen natürlich Multi-Asset-Fonds ein ganz anderes Risikoprofil auf als reine Aktienfonds. Aber ja, wie gesagt, also dass die Aktienfonds mehr Zuflüsse sehen, das finde ich eigentlich sehr schön, weil ja eh das Geld auf dem Bankkonto beim Negativzins versauert, ist es doch wichtig, dass es dann in Aktien fließt, sodass dann auch die Rente von der jüngeren Generation gesichert ist.
Wir halten fest, wir wünschen uns keine Aktienbase. Sie würde auch die Mischfonds mittreffen. Ganz selbstlos wünschen wir uns das nicht. Ja, zum Ende des Podcasts. Frage auch an Sie, Herr Obern. Das frage ich immer alle meine Gesprächspartner, ob Sie so eine Lieblingsbörsenlektüre haben, die Sie unseren Zuhörern als Literaturhinweis geben können, beziehungsweise im Zweifelsfalle, so Sie das nicht haben, uns vielleicht mal erzählen, was derzeit auf Ihrem Nachttisch liegt und womit sich jemand wie Sie weiterbildet.
Ja, also ganz klar unsere Research-Publikation. Nicht wirklich. Also was liegt momentan auf meinem Nachttisch? Das wird Sie vielleicht ein bisschen überraschen. Das ist der kleine Rabe Socke. Weiß nicht, ob Sie das kennen, aber das ist ein perfektes Kontrastprogramm zu den aktuellen Finanzmärkten, gerade in Corona-Zeiten, wie Sie ja heute auch mitbekommen habe. Ich lese und schreibe selber sehr viel Research. Ich höre sehr viele Podcasts und Videos an, sodass es mir natürlich dann auch eine Freude ist, abends, wenn ich dann nach Hause komme, meinen Kindern was vorzulesen, was eben mitten aus dem Leben stammt. Bei diesen Geschichten geht es primär darum, dass das Thema Freundschaft und auch der Umgang mit persönlichen Stärken und Schwächen bearbeitet wird. Und das ist natürlich eine gute Schule fürs Leben. Und Teamwork spielt auch eine große Rolle, was natürlich dann auch als Multi-Asset-Strategie, als Multi-Asset-Portfolio vielleicht später mal wichtig sein kann. Und ein Vorteil dieser Geschichten ist auch, dass es primär Kurzgeschichten sind, weil ich bin abends immer dermaßen platt und müde, so dass ich da Schwierigkeiten hätte, die Bibel vorzulesen. Da ist es dann doch angenehm, wenn man eine Kurzgeschichte seinen Kindern vorliest. Aber Finanzliteratur, ich habe letztes Jahr mir vorgenommen, 12 Bücher zu lesen. Das habe ich auch geschafft. Aber dieses Jahr habe ich noch nicht ein Buch gelesen, weil einfach so viel ansteht. Und dann verbringe ich lieber die Zeit mit meinen Kindern, anstatt dass ich da selber ein Buch lese.
Als Vater eines 6-jährigen Sohnes weiß ich genau, was Rabe Socke ist und bin froh, wenn es mal das sein darf und ich nicht immer aus dem Sams vorlesen muss. So gesehen, wir teilen das Schicksal, tagsüber uns viel mit Börse beschäftigen zu müssen und am Abend darf es durchaus mal entweder auch ein bewegtes Bild sein oder was für die Kinder. Ja, danke, Herr Urban, für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Auch die Geschwister-Podcasts Suscon für nachhaltige Investments und AIF für alternative Investmentfonds. Und bewerten Sie uns in den einschlägigen Portalen. Empfehlen Sie den Brief, die Podcasts gerne Ihren Kollegen weiter. Und ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölschen. Tschö.